Wired Child. Entwicklung verstehen, Kleinkinder gelassen erziehen, Konflikte liebevoll lösen. Von Eliane Retz und Christiane Stella Bongartz. Gelesen von Michelle Winter und Nadine Zadam.
Wenn der Lichtschalter im Sekundentakt malträtiert wird, die liebevolle Bitte ums Aufräumen einen Wutanfall auslöst und das Kind sein Spielzeug partout nicht mit den anderen Kindern teilen will. In solchen Momenten ist es nicht immer leicht, die Nerven zu behalten und die schönen Seiten des Elternseins zu sehen. Stattdessen fühlen sich viele Eltern komplett überfordert, unfähig und gescheitert. In den Blinks zu Wild Child von 2021 erfährst du, was bindungsorientierte Erziehung ist und wie ihre Prinzipien dir dabei helfen können, deine guten Vorsätze von liebevoller, einfühlsamer Erziehung besser in die Praxis umzusetzen. Du lernst, mit verständnisvollerem Blick auf das Kind, aber auch auf dich zu schauen. So kannst du dich getrost von übertriebenen Ansprüchen an dich selbst verabschieden und das Elternsein wesentlich gelassener erleben.
Blink Nummer 1. Jedes Kind ist ein Wild Child. Und das ist gut so.
Manchmal können uns die lieben Kleinen wie echte Tyrannen vorkommen. Nein, bekommen wir zu hören, wenn wir unserem Kleinkind angesichts bitterer Kälte vorschlagen, statt Sandalen doch lieber Stiefel anzuziehen. Wollen wir dann beim Reißverschluss der Jacke helfen, ertönt ein empörtes »Ich machen«, gefolgt von einem bockigen »Will nicht«, sobald das Kind in den Autositz soll, um zur Kita aufzubrechen. Bestehen wir dann auch noch auf Mütze und Schal, werden wir zum krönenden Abschluss als »blöde Mama« oder »doofer Papa« bezeichnet. Es gibt einfach Momente, da erscheint es selbst den geduldigsten Eltern, als hätten sie einen Bündel Trotz vor sich, das ihnen absichtlich das Leben schwer machen will. Was können wir tun, wenn unser Kind jegliche Kooperation verweigert und uns in die Verzweiflung treibt? Ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte des Kindes hilft. Häufig stellen Eltern um den 18. Lebensmonat einen Wandel bei ihrem Kind fest. War ihr Sprössling vorher genügsam, anhänglich und furchtlos, beginnt jetzt die Zeit des Widerspruchs. Das Startsignal dafür ist die sogenannte kognitive Wende. Das Kind erkennt sich im Spiegel, ein Zeichen wachsenden Bewusstwerdens des Selbst. Es geht einher mit Abgrenzungsversuchen, die das Kind oft durch ein starkes Nein kundtut. Das Streben nach Autonomie ist für die Entwicklung des Kleinkindes enorm wichtig. Und es ist wichtig zu wissen, dass jedes Kind diesen inneren Antrieb hat, sich Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit von den Eltern zu lösen. Es ist also ganz normal und natürlich. Wenn wir das anerkennen und zu würdigen wissen, haben wir den ersten Schritt getan, um uns von den alltäglichen Machtkämpfen mit unserem wilden Kleinkind zu verabschieden. Denn eins ist klar: Unsere Kinder wollen uns nicht ärgern. Vielmehr folgen sie ganz unbewusst einem evolutionär eingeschriebenen Entwicklungsprogramm, das ihnen hilft, sich zu selbstständigen, starken und überlebensfähigen Menschen zu entwickeln.
Kurzum, das Autonomiebestreben von Kindern ist Teil ihrer natürlichen Entwicklung.
Oft wird dieser Entwicklungsschritt als Trotzphase oder auch Bockphase beschrieben. Diese Begriffe sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn sie unterstellen eine Absicht, die Kinder in diesem Alter noch gar nicht haben können. Kinder sind spontan und ohne Kalkül. Sie sind einfach wild. Deshalb ist der Begriff Wild Child so gut, denn er beschreibt ohne zu werten. Schauen wir uns im nächsten Link an, wie du dein wildes Kind am besten in seiner Entwicklung zu mehr Autonomie begleitest. Kleiner Tipp, es geht um Bedürfnisse.
Blink Nummer 2. Bindungsorientierte Erziehung gibt Kindern eine Ranghilfe zum Wachsen.
Ach, bindungsorientierte Erziehung, ist das nicht das, wo Kinder ewig gestillt werden und tun und lassen können, was sie wollen? So oder so ähnlich klingen meist die Vorurteile, wenn es um bindungsorientierte Erziehung geht. Sicher, das Stillen ist eine tolle Art der Bindung, aber es ist kein Muss. Bindungsorientierte Erziehung hat auch nichts mit der relativ jungen, unerzogen Bewegung zu tun, die Erziehung explizit ablehnt. Aber was ist es dann? Zum Thema Erziehung gibt es so viele Meinungen wie Menschen. Und es gab wohl nie eine Zeit, in der sich Eltern nicht kritisieren lassen mussten. Den einen sind sie zu lasch und zu nachgiebig, den anderen zu streng und zu strafend. Denn das sind die zwei Pole der Pädagogik. Auf der einen Seite stehen die Befürworter des Laissez-faire, Sie gehen davon aus, dass Kinder schon alles mitbringen und Erwachsene ihre Kinder beim Großwerden lediglich begleiten. Demgegenüber sind die Vertreter einer strafenden Pädagogik der Meinung, dass die Kindesentwicklung streng überwacht und das Kind in die richtige Richtung erzogen werden muss. Doch wo lässt sich nun die bedürfnisorientierte Erziehung verorten? Stell dir das Kind dazu am besten als eine Pflanze vor. Die Erziehung entspräche in diesem Bild einem Klettergerüst, an dem die Pflanze hochwachsen kann, an dem sie Halt und Schutz findet. Das Kind wird also nicht wie eine Zierpflanze in einem Barockgarten zurechtgestutzt, aber es wird auch nicht dem Wildwuchs überlassen. Vielmehr dient das Gerüst als Stütze, damit es sich optimal entwickeln kann. Eltern, die ihr Kind bindungsorientiert erziehen, leben ihm ein paar ganz zentrale Botschaften vor. Allen voran: Wir lieben dich, wie du bist. Auch dann, wenn du dich nicht immer liebenswert verhältst und wir nicht immer einer Meinung sind. Ebenfalls wichtig ist die Botschaft: Du bist nicht allein. Probleme lösen wir zusammen. Und wir selbst haben auch Gefühle und Bedürfnisse und wir stehen für sie ein. Durch die liebevolle Haltung fühlt sich das Kind gebunden und geborgen. Es lernt am Vorbild seiner Eltern, wie es sich selbst und andere liebt und ernst nimmt, wie es Konflikte aushandelt und bewältigt und wie es auch in herausfordernden Situationen gelassen bleibt.
Fassen wir zusammen: Die bindungsorientierte Erziehung ermöglicht Kindern eine vertrauensvolle, stabile Beziehung.
Die Bindung entsteht aus der elterlichen Liebe und der Befriedigung der angeborenen Bedürfnisse des Kindes nach Nahrung, Schutz und Geborgenheit. Darum wird bindungsorientierte Erziehung auch als bedürfnisorientierte Beziehung bezeichnet.
Blink Nummer 3: Eine starke Eltern-Kind-Bindung ist die beste Erziehung.
Bedürfnisorientierte Erziehung gehört zu den ältesten Erziehungsstrategien der Welt. Vielleicht überrascht dich das, aber denk nur einmal an unsere nächsten Verwandten, die Affen. Auch sie zeigen ähnliches Verhalten. Affenbabys werden viel getragen, überall hin mitgenommen und in den Alltag einbezogen. So lernen sie am Vorbild des Erwachsenen. Die Bindungsforschung zeigt, dass der Wunsch nach Bindung auch bei Menschenbabys angeboren ist und dass Kinder versuchen, in ständiger Verbindung zu ihren Eltern zu bleiben. Das äußern sie zum Beispiel, indem sie rufen, schreien, sich ankuscheln und hinterherrobben. Oder indem sie laut protestieren, wenn sich die Bindungsperson entfernt. Dieses starke kindliche Bindungsbedürfnis sichert in der Natur das Überleben, wird von Eltern aber schnell als Belastung empfunden und macht sie ratlos. Sie haben das Baby gestillt, gewickelt, getragen und ihm vorgesungen. Trotzdem weint es, sobald sie es ablegen möchten. Was will das Baby denn noch? Die Antwort lautet wahrscheinlich: Es möchte weiter das Zusammenbleiben spüren. Denn genau dann entsteht Bindung. Vielleicht kann dieser Gedanke übermüdeten Eltern in der Nacht etwas Trost spenden. Will das Baby wieder nur gehalten werden und erfüllen die Eltern dieses Bedürfnis, wird das Bindungsband stabiler und fester. Das Kind spürt in dieser sogenannten bindungsrelevanten Situation: Meine Eltern sind für mich da und nehmen meine Bedürfnisse ernst. Von den Eltern erfordert eine gesunde Bindung zum Kind also vor allem zwei Dinge: Zeit und Feingefühl. Eine liebevolle Bindungserfahrung prägt das Leben des Kindes nachhaltig und stärkt seine psychische Gesundheit. So konnten Forscher nachweisen, dass sich bei Kindern ohne sichere und enge Bindung zu ihren Eltern die Amygdala vergrößert, also das Emotionszentrum im Gehirn. Das geht mit einer erhöhten Stressanfälligkeit und Ängstlichkeit einher, die sich auch noch im Erwachsenenalter nachweisen lässt. Bindung ist somit das wertvollste Geschenk, das du deinem Kind machen kannst.
Also, liebe Eltern, nicht verzweifeln, sondern tapfer weiter trösten, kuscheln und für das Kind da sein.
Zudem macht eine gute Bindung dem Kind Mut, sich auf Entdeckungsreise zu begeben. Je sicherer es sich der Hilfe seiner Bindungsperson ist, desto selbstbewusster traut es sich, seinem angeborenen Bedürfnis nach Exploration nachzukommen und spielerisch seine Umwelt zu erkunden. Eltern dürfen sich also guten Gewissens von dem Trugschluss verabschieden, ihr Kind durch ein Übermaß an Nähe und Geborgenheit zu sehr zu verwöhnen und seine Selbstständigkeit zu behindern. Die Bindung stärkt vielmehr seine Autonomie.
Blink Nummer 4: Gut genug Eltern sind besser als Perfektionisten.
Bevor wir dir in den kommenden Blinks unseren Werkzeugkasten mit den 12 Grundregeln der bindungsorientierten Erziehung vorstellen, möchten wir noch etwas loswerden. Egal wie viel du über Erziehung weißt, wir alle sind manchmal überfordert und reagieren nicht ideal. Nobody's perfect. Doch solange die Basis stimmt, können Kinder das verkraften und davon lernen. Im Grunde ist es sogar besser, wenn Eltern auch mal fünfe gerade sein lassen, statt sich und ihre Kinder mit völlig übertriebenen Ansprüchen unter Druck zu setzen. Sei also nachsichtig mit dir selbst und versuche die folgenden Regeln einfach so gut es eben geht zu beherzigen. Grundregel Nummer 1 lautet: Lebe vor, was du deinem Kind beibringen willst. Kinder lernen am Modell. Darum sollten Eltern alles, was sie ihren Kindern mitgeben möchten, auch selbst tun oder eben vermeiden. Hände waschen, wenn wir nach Hause kommen, nicht zu viel vor dem Bildschirm hängen, am Tisch nicht rülpsen, liebevoll und ehrlich sein. Praktiziere selbst, was du predigst. Grundregel 2 besagt, dass kindliches Weinen nicht ignoriert werden sollte. Ein Kind kommt nicht auf die Welt, um brav und still zu sein. Gerade in der Anfangszeit ist Weinen für das Baby das wichtigste Kommunikationsmittel. Indem es weint, appelliert es an die Bindungsperson. Bitte hilf mir, mich zu beruhigen. Diese Welt ist gerade verwirrend. Körperliche Nähe stärkt die Bindung und die Kooperation. Das ist die dritte Grundregel in unserem Werkzeugkasten. Oft ist der Alltag deutlich unproblematischer, wenn Eltern von Beginn an auf körperliche Nähe setzen. Ihr Kind also viel tragen oder mit ihm in einem Familienbett schlafen. Denn Hautkontakt und körperliche Nähe führen zur Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin. Und das wiederum bremst Stresshormone. Kommen wir zum nächsten Punkt. Kinder lernen mit jeder kommunikativen Interaktion. Sie verstehen vielleicht noch nicht alles, aber es geht beim Sprechen nicht nur um die Bedeutung der Wörter. Sprache und Körpersprache dienen vor allem dem Bindungsaufbau. Das ist die Grundregel Nummer 4. Die meisten Eltern verstehen das instinktiv. Sie übertreiben mit ihrer Mimik, sprechen im Singsang, suchen den Blickkontakt oder gehen in die Hocke, um auf Augenhöhe des Kindes zu sein. So fühlt sich das Kind gesehen.
Im Klartext heißt das: Sei deinen Kindern ein Vorbild und werde zum gut genug Elternteil.
Nicht nur das Kind geht einen Entwicklungsweg, sondern auch die Eltern. Was auf diesem Weg noch wichtig ist, erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 5. Wenn das Wörtchen Nein nicht wäre.
Traurig, aber wahr. Eines der ersten Worte, die viele Kinder zu hören bekommen, ist Nein. Und sie verstehen schon sehr früh, wie stark es wirkt. Die fünfte Grundregel der bindungsorientierten Erziehung lautet daher, dass Eltern das Wörtchen Nein mit Bedacht verwenden sollten. Kinder brauchen eine positive Umgebung. Hören sie den ganzen Tag nur Nein, fass das nicht an oder Nein, nicht dahin, kann das ihren Entdeckertrieb hemmen. Auch verliert ein inflationär eingesetztes Nein seine Wirkung. Wenn es dann wirklich darauf ankommt und um Sicherheit geht, wird es vielleicht einfach ignoriert. Ein Nein sollte also immer gute Gründe haben, die du deinem Kind auch darlegst. In eine ähnliche Richtung geht auch die sechste Grundregel. Fördere mit konstruktivem Lob. Hierfür ist es wichtig, das Kind für sein Handeln zu loben, nicht für seine Eigenschaften. Werden Kinder für Eigenschaften wie Intelligenz oder Aussehen gelobt, entwickeln sie eine sogenannte externe Kontrollüberzeugung. Die Folge: Sie fühlen sich den Dingen ausgeliefert und sind schneller demotiviert. Werden Kinder hingegen für ihre Anstrengungen gelobt, haben sie das Gefühl, selbst Einfluss auf den Verlauf und den Ausgang von Ereignissen nehmen zu können. Sie entwickeln eine internale Kontrollüberzeugung. Mit einem euphorischen Super für jedes schnell hingeklackste Bild ist es aber nicht getan. Am besten wirkt die beschreibende Anerkennung. Bleibe authentisch und setze ein Gespräch in Gang, in dem du beispielsweise reflektierst: Das hat dir richtig Spaß gemacht, so schnell zu malen, oder? Achte darauf, stets klar und umsichtig zu kommunizieren. Das ist die siebte Grundregel. Mit unserer Sprache konstruieren wir immer auch Wirklichkeit. Wenn wir also zwischen Tür und Angel mit dem Kita-Betreuer über unser trotziges Kleinkind reden, während es mithört, verinnerlicht es: Ich bin trotzig. Für eine klare Kommunikation ist es außerdem wichtig, dass Worte und metasprachliche Botschaften im Einklang stehen. Für kleine Kinder ist es extrem verwirrend, wenn sie nach einem Sturz umarmt und getröstet und gleichzeitig ausgeschimpft werden.
Kurz und gut. Kommuniziere klar und authentisch mit deinem Kind. Lobe stets konstruktiv und sei sparsam mit dem Wörtchen Nein.
Nun zu Punkt 8. Mache deinem Kind Lust auf Kooperation. Eltern kommt es manchmal so vor, als würden Kleinkinder nie machen, was man ihnen sagt. Aber eigentlich kooperieren sie ständig, es wird nur leicht übersehen. Wenn dein Kind sein Spiel unterbricht, um zum Abendessen zu kommen, solltest du das bemerken und würdigen. So machst du ihm mehr Lust auf Kooperation.
Blink Nummer 6. Mit Essen spielt man nicht. Oder doch?
Als Eltern sind wir im Leben unserer Kinder die Bestimmer. Wir entscheiden, was sie essen oder anziehen sollen, wohin es nach der Kita geht und wann Schlafenszeit ist. Je älter das Kind wird, umso mehr kollidiert sein Autonomiebestreben mit unseren Entscheidungen. Kinder wollen zunehmend mehr Einfluss haben. Das ist völlig normal. Eigene Entscheidungen zu treffen ist ein wichtiges Bedürfnis und die Basis von Motivation. Deshalb lautet die 9. Grundregel: Stärke dein Kind, indem du es im Rahmen des Möglichen selbst entscheiden lässt. Statt "Wir müssen jetzt nach Hause" könntest du sagen: "Wie willst du nach Hause? Im Buggy oder zu Fuß?" Auch beim Essen können Wahlmöglichkeiten die Kooperation fördern. Aber Achtung! Überfordere dein Kind nicht, sondern treffe eine Vorauswahl mit maximal 3 Optionen. Also, möchtest du Brokkoli, Erbsen oder Avocado? Das bringt uns zu Basisregel Nummer 10. Streit ums Grünzeug ist Energieverschwendung. Stattdessen zahlt sich hier sanfte Hartnäckigkeit aus. Wenn du deinem Kind immer wieder ohne Zwang ein bestimmtes Essen anbietest, stuft es das Angebotene vielleicht irgendwann als genießbar ein. Auch den Grundsatz "Mit Essen spielt man nicht" sollten Eltern in diesem Kontext noch einmal überdenken. Denn durch den spielerischen Zugang entdecken Kinder Nahrungsmittel und lernen sie vielleicht sogar lieben. Auch was die Tischmanieren angeht, dürfen Eltern es gern lockerer nehmen. Kinder lernen am Vorbild, also von dir. Strafen sind eine schlechte Idee. So lautet Grundregel 11. Durch Strafe lernt das Kind wenig Substanzielles. Furchtsame, sensible Kinder passen sich an und werden ängstlich oder verstört. Temperamentvolle Kinder hingegen können echtes Oppositionsverhalten entwickeln und den aggressiven, bestrafenden Stil der Eltern kopieren, wodurch ein fataler Teufelskreis entsteht. Besser, du setzt die eigene Autorität nur sparsam ein und hinterfragst stattdessen, warum sich dein Kind vermeintlich böse verhalten hat. Vielleicht haben dich bei diesen 11 Regeln Zweifel beschlichen. Du erinnerst dich, wie du dein Kind mal mit Nichtachtung gestraft, genervt reagiert oder laut geschimpft hast? Sei nicht zu hart im Umgang mit dir selbst. Denn Regel Nummer 12 lautet: Ausnahmen bestätigen die Regel.
Wir halten fest, lass dein Kind möglichst oft selbst entscheiden. Nötige ihm kein Essen auf und verzichte auf Strafen und Zwang.
Wir alle haben Schwächen. Wenn wir lernen, das auch vor unseren Kindern zuzugeben, kann daraus eine Stärke werden. Wichtig ist, dass wir stets versuchen, dazu zu lernen, damit es beim nächsten Mal besser klappt. Aber was heißt das konkret für den Alltag mit Kind?
Blink Nummer 7. Fertig werden, ohne völlig fertig zu sein.
Welche Eltern kennen es nicht? Das Trödeldrama. Wir müssen dringend ins Büro, die Kinder in die Kita. Die Uhr tickt, aber es geht nicht voran. Da drückt die Naht an der kleinen Strumpfhose vermeintlich so unerträglich, dass sie gewechselt werden muss. Beim Frühstück wird in Zeitlupe am Brötchen genagt und beim Zähneputzen erst stundenlang der Wasserhahn inspiziert. Was also tun? Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, warum das so läuft. Kinder leben im Augenblick. Es ist unsere Aufgabe als Eltern, das Kind durch das alltägliche Miteinander an Strukturen heranzuführen. Wenn Eltern morgens drängeln, vermitteln sie ihrem Kind, dass sie keine Zeit haben. Doch gerade das kann das Bindungsbedürfnis des Kindes aktivieren. Statt in die Gänge zu kommen, braucht es dann Rückversicherung und Nähe, was sich beispielsweise darin äußert, dass es sich weigert, Dinge selbst zu tun, die es eigentlich schon alleine kann. Was konkret hilft? trefft schon am Vorabend gemeinsam die Vorbereitungen für den nächsten Tag, schaut auf den Wetterbericht und sucht die passende Kleidung heraus. Kreiert eine feste Morgenroutine, denn die Macht der Rituale hilft im Alltag ungemein. Vielleicht schafft ihr es auch morgens 20 Minuten früher aufzustehen, um Luft zum Trödeln zu lassen. Hände waschen, Zähne putzen, Haare kämmen. Auch hier spüren Kinder den elterlichen Druck und gehen schnell in eine Verweigerungshaltung. Aber wer schon einmal die körperliche Autonomie seines Kleinkindes missachtet und das Zähneputzen mit Zwang durchgesetzt hat, weiß, das traumatisiert alle Beteiligten. Doch wie bringst du dein Kind zwanglos dazu, zu kooperieren? Am besten, indem du es in die Vorbereitung einbeziehst. Welche Seife magst du lieber? Putzen wir heute mit der elektrischen oder der normalen Zahnbürste? Plane den Zeitpunkt für diese Tätigkeiten so, dass dein Kind nicht zu müde ist. Singe dabei oder bring das geliebte Kuscheltier als Helfer mit zum Einsatz. Doch vor allem, hab Geduld. Auch hier hilft es wieder, wenn Eltern ihren Kindern ein Vorbild sind und sich sichtbar die Hände waschen und Zähne putzen.
Kurz gefasst, durch tägliche Rituale, einen festen Plan und viel Geduld lassen sich Konflikte beim Anziehen und der Körperpflege vermeiden.
Wie ausgeliefert sich Kinder beim Thema Körperpflege fühlen, könnt ihr euch mit einem kleinen Experiment verdeutlichen. Putzt euch als Eltern einmal probeweise gegenseitig die Zähne. Hinterher werdet ihr sehr viel mehr wertschätzen, wie oft und gut eure Kinder selbst in unangenehmen Situationen kooperieren.
Blink Nummer 8. Tatort Spielplatz.
Ein weiterer Ort für die ganz großen Dramen im Leben mit einem Kleinkind ist der Spielplatz. Wie oft kommt es hier zu Tränen, weil das eigene Kind sein Buddelzeug, das Laufrad oder seine Snacks um keinen Preis mit den Spielplatzfreunden teilen möchte? Wir als Eltern schämen uns dann schnell, denn ist es nicht enorm wichtig, dass unser Kind teilen lernt? Hier hilft wieder ein Perspektivwechsel. Stell dir kurz einmal vor, ihr habt Freunde zum Essen da. Dein Besuch nimmt ungefragt Schallplatten aus deiner heißgeliebten Sammlung und legt sie nicht wieder zurück. Dann sagt dein Partner oder deine Partnerin auch noch: "Ach, nimm die ruhig mit nach Hause. Mein Schatz muss teilen lernen." Absurd, nicht wahr? Aber Kindern ergeht es genau so. Du findest, dass es ja wohl einen Unterschied zwischen einer Schallplatte und einem schnöden Sandförmchen gibt? Natürlich. Aber für das Kind ist das Förmchen mehr als nur ein Gegenstand. Es ist meins. Sobald wir eine Idee von meins und deins haben, wollen wir einfach nicht mehr bedingungslos teilen. Eltern sollten sich in solchen Situationen darüber freuen, dass ihr Kind gerade Selbstbehauptung übt. Und wer als Kleinkind nicht gerne teilt, wird nicht automatisch ein knallharter Egoist. Kinder lernen das Teilen am besten, wenn sie freiwillig teilen dürfen. Experimente haben übrigens gezeigt, dass der beste Lohn für freiwilliges und spontanes Teilen Dankbarkeit ist, nicht Belohnung. Sie lenkt nämlich von der wichtigen Erfahrung ab, dass Helfen ein gutes Gefühl entstehen lässt. Noch einmal Tatort Spielplatz. Wir wollen los. Doch das Kind will noch einmal schaukeln, noch einmal rutschen. Es will alles. Bloß nicht weg vom Spielplatz. Hast du dich auch schon dabei ertappt, wie du sagtest: "Komm jetzt, sonst gehe ich ohne dich." Das ist natürlich eine leere Drohung, die entweder auf taube Ohren trifft oder schlimmstenfalls Panik auslöst. Wie kannst du es besser machen? Nun, zum Beispiel, indem du den Aufbruch rechtzeitig ankündigst. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Wovon auf dem Spielplatz möchtest du dich noch verabschieden? Danach solltest du deinem Kind bei seiner letzten Runde aber auch wirklich Aufmerksamkeit schenken. Wenn du jetzt aufs Handy schaust oder ein neues Gespräch anfängst, sind schnell 20 Minuten herum und die Ankündigung war nichts als heiße Luft.
Kurz gesagt, auf dem Spielplatz sollten Eltern ihre Kinder nicht zum Teilen zwingen und das Losgehen gut kommunizieren.
Was bei großen Gefühlsausbrüchen zu tun ist, erfährst du jetzt.
Blink Nummer 9. Im Auge des Sturms.
Es gibt Klippen im Alltag mit dem Kind, die man mit etwas Übung und Einfühlungsvermögen geschickt umschiffen kann. Manche Gefühlsausbrüche treffen uns allerdings wie der Blitz aus heiterem Himmel. Da wird zum Frühstück wütend Eis gefordert oder das Kind ist beim Anblick der geliebten S-Bahn plötzlich untröstlich. Schließlich hätte sie aus der anderen Richtung einfahren sollen. Als Eltern sind wir da machtlos. Mit seiner Wut kommuniziert das Kind, dass es von einer Welle der Frustration und Enttäuschung erfasst wurde. Meist beginnen solche Gefühlsstürme ab dem 18. Lebensmonat. Und je nach Temperament des Kindes können sie unterschiedlich stark sein. Generell gilt, Gefühlsausbrüche gehören zur Entwicklung dazu. Bricht so ein Gefühlssturm los, übrigens ein treffenderes und weniger wertendes Wort als Wutanfall, braucht es vor allem elterliche Akzeptanz. Denn es gibt kein Zurück mehr. Die Wut und Enttäuschung müssen jetzt einfach raus. Eltern können hier nur ruhig bleiben, die Wut des Kindes ernst nehmen und seinen Wunsch nach Distanz akzeptieren. Dabei sollten sie jedoch verfügbar bleiben. Zugleich ist es jetzt wenig sinnvoll, auf das Kind einzureden oder gar zu versuchen, es abzulenken. Beruhigt sich das Kind langsam, öffnen sich kleine Fenster der Zugänglichkeit. Nun kannst du als Mama oder Papa fragen, willst du auf meinen Arm? Oder soll ich dir deinen Tröstbär bringen? So entsteht Raum für das Rückversichern, ich habe dich immer lieb, auch wenn du so wütend bist. Sobald sich das Kind wieder beruhigt hat, kannst du das Gefühlsfeuerwerk besprechen und die Gefühle deines Kindes spiegeln. Für Eltern und Kind war das Geschehene nämlich emotionale Schwerstarbeit. Das kannst du im Gespräch danach auch ruhig thematisieren. Das war ganz schön anstrengend, oder? Später, in einem ruhigen Moment, solltest du außerdem noch einmal kurz überlegen, was die Welt deines Kindes in dieser konkreten Situation so ins Wanken gebracht hat. Und noch ein positiver Gedanke. Jeder durchgestandene Wutausbruch ist einer weniger, den du mit deinem Kind durchmachen musst.
Atme also bei einem Gefühlssturm deines Kindes tief durch und sage dir, auch dieser Sturm wird vorüberziehen.
Je besser dein Kind von dir lernt, dass Gefühle nicht unterdrückt, sehr wohl aber wahrgenommen und reguliert werden können, desto schneller wird die Phase der Gefühlsstürme wieder vorbei sein. Wenn es emotional gerade turbulent zugeht, fällt es schwer, das wirklich zu schätzen, aber ihr werdet gemeinsam an solchen Momenten wachsen.
Das war unser Crashkurs in Sachen gelassenes Elternsein zum Buch Wild Child von Eliane Retz und Christiane Stella Bongertz. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage, was macht uns zu guten Eltern? Die Antwort lautet, bedingungslose Liebe zu unseren Kindern und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Egal wie sehr uns unsere Kleinkinder manchmal auf die Palme bringen, wie sehr sie toben oder schreien, sie sollten spüren, dass unsere Liebe für sie und die Bindung zwischen uns eine Konstante in ihrem Leben ist. Es ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern ein sicherer Hafen zu sein, von dem sie selbstbewusst und neugierig zu den Abenteuern des Lebens aufbrechen können. Erziehung ist ein andauernder Lernprozess, bei dem es darum geht, Akzeptanz zu üben und eine Balance zwischen verschiedenen Bedürfnissen und Notwendigkeiten zu finden. Die bindungsorientierte Erziehung gibt uns Prinzipien und Lösungsstrategien an die Hand, die übrigens nicht nur im Umgang mit Kindern, sondern auch mit anderen Erwachsenen helfen. Denn auch diese wollen sich gesehen und respektiert fühlen. Wir hoffen, dass du etwas für die nächsten Konflikte mit deinem Sprössling mitnehmen konntest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.